Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 2. Dezember 2022, gleich dem 11. Osar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi: Das kurdische Volk wird Feinden keinen Unterschlupf gewähren. Reise von Außenminister Amir Abdullahian nach Italien wegen eines wichtigen Programms in Teheran abgesagt. Ölminister Irans und Venezuelas erörtern Entwicklungen auf dem Ölmarkt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi: Das kurdische Volk wird Feinden keinen Unterschlupf gewähren. Angaben des Präsidenten der Islamischen Republik Iran zufolge sind Einheit und Zusammenhalt wichtige Merkmale der Menschen in Kurdistan. Sie würden den Feinden niemals Unterschlupf gewähren und sie wie bisher enttäuschen. Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, der gestern Donnerstag die Hauptstadt der iranischen Kurdenprovinz, Sanandaj, besuchte, wies dort in einer Rede vor verschiedenen Bevölkerungsschichten auf den Geist der Selbstaufopferung der Bevölkerung und der Sicherheitskräfte zu jeder Zeit hin und erklärte, die neue Generation, die in dieser Region lebt, werde wie ihre Mütter und Väter, die den Plan des Feindes vereitelten, das Gleiche tun und beweisen, dass sie nicht dem Willen des Feindes folgen werden, vor allem den Vereinigten Staaten, sagte Raisi weiter. Es sei eine Ehre für mich, unter den Menschen in Sanandaj zu sein, sagte Irans Präsident und fügte hinzu, wir diese Reisen, wenn nötig, viele Male wiederholen würden, um die Probleme zu lösen. Es sei ein Glück, heute unter den sauberen, freundlichen, warmherzigen Mujahedin und widerstandsfähigen Menschen der Provinz Kurdistan und in Sanandaj zu sein, beteuerte Präsident Raisi. Die Feinde sollten wissen, dass sie keinen Platz in den Herzen dieses Volkes, des Landes und innerhalb der Grenzen der Islamischen Republik Iran haben, erklärte Raisi und fügte hinzu, die Menschen in der Provinz Kurdistan hätten sich stets dem Feind entgegengestellt. Bei den jüngsten Unruhen haben sich die Feinde verrechnet, als sie glaubten, dass sie Chaos, Unsicherheit und Aufstände auslösen können, sagte Raisi. In seiner Rede wies der Präsident des Weiteren auf die Umsetzung des Wassertransferprojekts vom Azad-Staudamm nach Sanandaj hin und erklärte, die Umsetzung dieses Projekts in kurzer Zeit hat gezeigt, dass diese Methode auch in anderen Teilen des Landes durchgeführt werden kann, wo die Leute eine schnellere Fertigstellung erwarten. Reise von Außenminister Amir Abdullahian nach Italien wegen eines wichtigen Programms in Teheran abgesagt. Angaben einer informierten Quelle im Außenministerium in Teheran zufolge sei eine geplante Reise des Außenministers der Islamischen Republik Iran aufgrund eines anderen wichtigen Programms in Teheran von der Tagesordnung gestrichen. Diese informierte Quelle im Außenministerium in Teheran sagte, Gespräche mit einem Reporter der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA über die geplante Reise des iranischen Außenministers Hossein Amir Abdullahian nach Italien. Diese Reise wurde mit dem Ziel geplant, am Treffen des Mittelmeerdialogs teilzunehmen. Aber aufgrund eines anderen wichtigen Programms, das in Teheran auf der Tagesordnung stand, wurde das Thema Reisen zum Zwecke der Teilnahme an dem besagten Treffen von der Tagesordnung gestrichen. Der Besuch des italienischen Außenministers in Teheran zum vereinbarten Zeitpunkt werde jedoch aufgrund der guten Beziehungen zwischen Teheran und Rom bestehen bleiben, fügte die Quelle hinzu. Ölminister Irans und Venezuelas erörtern Entwicklungen auf dem Ölmarkt. Ölminister der Islamischen Republik Iran und Venezuelas haben bei einem Telefongespräch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Energiebereich sowie die Entwicklungen auf dem globalen Ölmarkt erörtert. Laut dem Bericht von IRNA aus dem Ölministerium führte der iranische Ölminister Javad Oji ein Telefongespräch mit Venezuelas Vizepräsident und Ölminister Tarek El-Aissami über die Entwicklung der gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Energiebereich und die neuesten Entwicklungen auf dem Weltölmarkt. In der aktuellen Regierung der Islamischen Republik Iran gingen Teheran und Caracas einen neuen Weg, um die Zusammenarbeit auszubauen, und dieses lateinamerikanische Land war einer der Schwerpunkte der Diplomatie des Ölministeriums und eine umfassende Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ist im Gange. Anfang Mai des laufenden Jahres leitete der iranische Ölminister eine Delegation nach Venezuela. Dort wurde eine Reihe von Absichtserklärungen über die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Teheran und Caracas unterzeichnet. So haben sich die Regierungen der Islamischen Republik Iran und Venezuelas darauf verständigt, mehr Wege und Mechanismen zu schaffen, um den US-Sanktionen zu begegnen und ihre Ölindustrie zu stärken. Dort wurden der iranische Ölminister und seine Delegation vom venezuelanischen Präsident Nicolas Maduro zu einem Gespräch empfangen. Bei diesem Treffen ging es unter anderem um eine engere Zusammenarbeit im Energiebereich. In einem Twitter-Post bedankte sich Maduro für die anhaltende Unterstützung Irans bei den Bemühungen des Karibikstaates, seine Wirtschaft unter den US-Sanktionen zu sanieren. Er versicherte, seine Regierung werde den Weg des gegenseitigen Nutzens und der Komplementarität für unsere Völker fortsetzen. Oji traf dort zu Arbeitstreffen auch mit Venezuelas Vizepräsidenten Delcy Rodriguez und Ölminister Tarek El-Aissami zusammen. USA verhängen Sanktionen gegen 3 nordkoreanische Parteifunktionäre. Die USA haben Sanktionen 3 hochrangige nordkoreanische Parteifunktionäre wegen ihrer Rolle im Atomprogramm verhängt. Das Amt für Kontrolle von Auslandsvermögen, UFAC, des Finanzministeriums, teilte am Donnerstag mit, es habe Jun Il-ho, Yoo Jin und Kim Soo-gil sanktioniert. Die Europäische Union hat bereits im vergangenen April diese 3 Personen auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Damit reagierten die USA und die EU-Länder einen Test einer Interkontinentalrakete vor 2 Wochen. Nordkorea hatte kürzlich unter anderem eine Interkontinentalrakete abgefeuert, die westlich der japanischen Insel Hokkaido im Meer niederging. Der Raketentyp verfügte laut Experten über eine Reichweite, mit der auch das US-Festland getroffen werden könnte. Das US-Finanzministerium gab bekannt, dass Jun Il-ho und Yoo Jin, die Stellvertreter und Direktorin der nordkoreanischen Abteilung für Munitionsindustrie sind und eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen im Land spielen. Sie hätten beim nordkoreanischen Waffenentwicklungsprogramm eine wichtige Rolle gespielt. Sie seien bei zahlreichen Tests ballistischer Raketen seit 2017 anwesend gewesen, hieß es. Brian Nelson, der Unterstaatssekretär des US-Finanzministeriums für Finanzinformationen und Terrorismus, teilte in einer Erklärung mit, das Finanzministerium arbeitet in enger trilateraler Zusammenarbeit mit der Republik Korea und Japan gegen Personen in Nordkorea, die an den illegalen Programmen von ballistischen Raketen und Massenvernichtungswaffen beteiligt sind. US-Präsident zu Gesprächen mit Putin über Krieg gegen Ukraine bereit. Der US-Präsident Joe Biden ist nach eigenen Angaben offen für Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine, hat aber keine unmittelbaren Pläne, ihn zu kontaktieren. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron am Donnerstag in Washington sagte Biden, er wähle sorgfältig die Worte, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen, und fügte hinzu, die Wahrheit und das Problem ist, dass ich keine unmittelbaren Pläne habe, Kontakt mit Putin aufzunehmen. Er fuhr fort, ich bin bereit, mit Putin zu sprechen, wenn er beschließt, nach einem Weg zu suchen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Aber er habe es noch nicht getan. Bei meinen Beratungen mit meinem französischen Amtskollegen und NATO-Freunden würde ich mich gerne mit Putin an den Verhandlungstisch setzen und sehen, was in seinem Kopf vorgeht. Präsident Biden fügt hinzu, außerdem finde ich wichtig, was Präsident Macron gesagt hat. Wir müssen den Menschen in der Ukraine helfen. Dennoch erklärten Biden und Macron, die USA und Frankreich wollten Russland für umfangreich belegte Gräueltaten und Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Rechenschaft ziehen. Man werde gemeinsam weiter der Brutalität entgegentreten, betonte Biden. Ich wusste, dass Russland brutal ist. Er habe aber nicht erwartet, dass sie so brutal sein würden, sagte der US-Präsident. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Zwei Darstellungen des Krieges in der Ukraine stoßen in der öffentlichen Wahrnehmung unvereinbar aufeinander. Der Westen sieht Russland schwach und nicht in der Lage, an der langen Front gegen die Kiewer Armee entscheidend voranzukommen, während es zivile Ziele in der Restukraine angreift. Die Mehrheitssicht ist, Russland geht exakt nach den eigenen Ankündigungen vor und zerstört Kiewer Infrastruktur, um den Marsch auf Odessa vorzubereiten. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, sieht in unserem Interview Russland weit weniger hart vorgehen als beispielsweise die USA in Afghanistan, Syrien oder gar im Irak. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Horstel, heute haben westliche Medien über ukrainische Angriffe auf ein Kraftwerk in russischer Region Kursk berichtet. Was wissen Sie, was können Sie uns dazu sagen?
Es hat ja tatsächlich in der Nähe von Petersburg auch eine angegriffene Pipeline gegeben. Im Moment habe ich keine genauen Fakten, was da tatsächlich, wie hoch der Schaden war zum Beispiel. Das wird hier in den westlichen Medien nicht berichtet oder nur in wenigen. Ich habe das vorhin nicht gefunden. Tatsächlich sieht es so aus, dass immer wieder durch geheimdienstliche Aktivitäten, also kleine Kommandotrupps, das ist eine Spezialität der CIA, und der angeschlossenen Behörden, dass hier immer wieder einzelne Anschläge auf russischem Gebiet verübt werden. So nach dem Motto, wir können auch was bei euch machen. Und das natürlich führt dazu, dass Russland automatisch den Krieg verstärkt, der ja abgesehen von dieser Hinterlandzerstörung in der Ukraine an den Fronten zwar aktiv ist, aber mit stark verminderter Kraft. Das bedeutet, weiterhin schießt Russland eine gewaltige Menge von Granaten ab. Wir hören von Zahlen wie 20.000 am Tag. Ob das stimmt, kann ich von hier aus gar nicht beurteilen. Aber da ist ein enormes Sperrfeuer im Gang. Das ist wie sozusagen eine Todeszone. Wer da reinmarschiert, kommt um. Und das ist ja etwas, das vor einigen Tagen der amerikanische Oberst Douglas MacGregor, der absolut hervorragend neutral, wahrheitsgemäß und tatsachengemäß auf Interviews antwortet, hier im Gespräch mit dem Richter Napolitano, der war in einem US-Bundesstaat im obersten Gericht. Und da hat eben Douglas MacGregor gesagt, dass weit über 10.000 polnische Soldaten in ukrainischen Uniformen kämpfen und dass weitere NATO-Länder auch solche Söldner geschickt haben, also reguläre Truppen, die dann in anderen Uniformen, in ukrainischen Uniformen eben kämpfen. Und Douglas MacGregor hat noch eine ganz andere interessante Geschichte erzählt, nämlich, dass an einem bestimmten Punkt an der Ostfront der Ukraine die Nazi-Anführer einer Militäreinheit die polnischen Beteiligten gezwungen oder zwingen wollten, die russischen Truppen anzugreifen. Und die haben gesagt, das ist völlig verrückt, wir haben ein so starkes Abwehrfeuer, da können wir nur krepieren, wir werden das nicht machen. Und daraufhin haben die Nazis dann die ukrainischen Nazis die polnischen Kameraden mit ihren Waffen bedroht. Daraufhin haben dort die Offiziere zu den Waffen gegriffen, dann alle, und haben die Nazi-Anführer erschossen. Beide Seiten trugen in diesem Moment ukrainische Uniformen. Von dem Thema hat man außen überhaupt nichts gehört. Das muss also Douglas MacGregor irgendwie über seine CIA-Kanäle erfahren haben. Das war in den Medien hier überhaupt nicht berichtet worden. Aber der Knüller kommt noch. Der Knüller ist, Kiew hat die Sache vollkommen begraben. Das wurde nie offiziell untersucht. Da haben polnische Soldaten in ukrainischen Uniformen auf ukrainischem Gebiet eine Nazi-Kommandeure erschossen vor den Augen des Rests der Truppe. Und sind vollkommen straffrei davon gekommen, weil man nämlich auf die Polen angewiesen ist und deren Hilfe. Und Douglas MacGregor hat auch gesagt, wie stark in den Zahlen der Krieg abgenommen hat. Er hat gesagt, hat man früher berichtet von 30.000, 40.000 Mann, die irgendwo vorstoßen, ging es dann auf einige Tausend herunter. Und jetzt sind wir in der Größe einer Kompanie, also 100, 150 Mann, die da angreifen. Und wir sprechen von einzelnen Toten. Also die ganze Intensität seitens der Ukraine ist stark abgeflaut.
Herr Horstel, aber von Friedensbemühungen hört man heutzutage nicht mehr. Obwohl man vermute, dass die beiden Seiten kriegsmüde geworden sind. Also weshalb tut die internationale Gemeinschaft in der Richtung gar nichts?
Die internationale Gemeinschaft darf nicht. Erdogan hat sehr viel angeboten. An allen Fronten ist er aktiv und hat was angeboten. Tatsächlich gibt es nichts zu verhandeln, weil der Westen Selenskyj das nicht erlaubt. Nicht? Wir erinnern uns an diesen Zwischenfall vom 9.10. April. Da war in den zwei Tagen vorher drei europäische, also EU-Staats- und Regierungschefs in Kiew gewesen und hatten von Selenskyj die Zusage erreicht, dass er sich bei den Russen um Frieden bemühen will. Und dann flog am 9. und 10. April dieses Jahres Boris Johnson aus London ein und hat das alles wieder zum Kippen gebracht und hat dem Selenskyj klargemacht, dass er, wie soll man sagen, seine Knochen nummerieren kann, wenn er auf Ansinnen der anderen EU-Europäer da eingeht. Und das hat dann dazu geführt, dass die Selenskyj-Zusage in sich zusammenbrach. Das ist der eine echte Versuch gewesen, der westlichen Seite ein vernünftiges Einlenken zustande zu kriegen. Und sie haben sich gegen Washington nicht durchsetzen können. Und das beklagt Douglas MacGregor genauso wie jetzt vor 48 Stunden der wunderbare ehemalige Marinegeheimdienstler Scott Ritter, der auch schon im Irakkrieg gekämpft hat wie ein Löwe gegen den US-Wahnsinn aus Washington und der jetzt in den deutlichsten Tönen Sachen gesagt hat, wie dass die deutsche Regierung eine Hochverratsregierung ist, dass das reine Gefolgsleute und Gehorsamserfüller sozusagen von Washington sind, dass man die deutsche Außenministerin, so hat er sich wörtlich ausgedrückt, teeren und federn, aus dem Amt jagen und im Exil unterbringen solle. Das ist so krass. Ich meine, ich habe schon einiges Harte gesagt. Ich bin da in Deutschland sozusagen Wortführer. Aber so krass habe ich mich noch nicht ausgedrückt, weil das sofort rechtliche Folgen hätte. Man würde mich sofort festnehmen. Und ich käme auch nicht auf solche Gedanken. Das ist ein typischer amerikanischer Gedanke. Und ich kann mich bei Scott Ritter nur bedanken für die Klarheit seiner Worte. Nicht, was die Racheaktion gegen Frau Baerbock angeht, sondern tatsächlich, was die Charakterisierung der Politik angeht. Das ist Hochverratspolitik. Das sage ich nebenbei gesagt seit 10 Jahren. Und seit 10 Jahren fordere ich, dass die Bundesregierung in den Knast kommt. Und das sind Dinge, die eben hier jetzt auch Scott Ritter vorbringt. Das muss man eben auch verzeihen, der ist Amerikaner. Deutschland ist nicht sein oberstes Interesse. Aber dass er für uns so kämpft, das finde ich jetzt wirklich beeindruckend. Und das ist die Lage. Es gibt keine Aussicht auf Frieden, weil die russischen Menschen in der Ukraine keine Aussicht auf Überleben haben, solange Nazis in der Ukraine sagen, wo es lang geht und wie man mit den Bevölkerungen umzugehen hat. Und die machen das vor laufender Kamera vor. Da haben sie denen die Kniescheiben weggeschossen, den russischen Gefangenen. Sie haben die russischen Gefangenen mit Genickschüssen getötet und die liegen da in Blutlachen. Alles vor laufender Kamera. Sie haben Bevölkerung vor laufender Kamera drangsaliert, erschossen. Sie haben ein ganzes Massaker in Butscha inszeniert. Und wir haben die Augenzeugenberichte, die sagen eben, dass die Plünderungen losgingen, nachdem die Russen abgezogen waren und so weiter und so weiter. Es ist unendlich, was der Westen hier alles auffährt, sozusagen bis hin zur Störung unseres Interviews, die jetzt offenbar besser ist.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes und herzlich willkommen. Die Reise in der Provinz Hamedan geht heute weiter. Bleiben Sie bei uns. Die Pracht und Stärke der alten iranischen Zivilisation ist von daher für Historiker und Archäologen von großem Interesse, weil sich diese Größe in allen Aspekten der Kunst und Kultur widerspiegelt. Die Stadt Hamedan ist Teil dieser großen Zivilisation. Neben 3000 Jahren alten Denkmälern trifft man auf Moscheen und Bauwerken aus der islamischen Ära und auf Grabstätten von hervorragenden Wissenschaftlern, Gelehrten und Dichtern wie Avicenna und Baba Taher Orion. In diesem Teil der Sendung möchten wir das Leben und das Denkmal von Avicenna, diesem außergewöhnlichen Wissenschaftler, näher erläutern. 370 im Mondkalender bzw. 980 im Christlichen wurde in Bukhara, damals noch persisches Territorium, ein Kind geboren, das zum Wegweiser der menschlichen Wissenschaft wurde. Sein Licht erhellte die Welt für Jahrhunderte. Es war der große und geniale Wissenschaftler Abu al-Sina. Er war ein Muslim, ein tiefdenkender Wissenschaftler, der erhebliche Fortschritte in der Koranlehre machte. Seine Fortschritte bezogen sich zudem auf Medizin, Philosophie, Geometrie, Mathematik, Logik und Astronomie, in denen er die höchsten Stufen des Wissens erreichte. Sein Talent und seine Genialität erlaubten ihm eine rasante wissenschaftliche Karriere. Mit 16 unterrichtete er die Ärzte und Wissenschaftler seiner Zeit und zählte selbst zu den bekanntesten Ärzten. Avicenna überragte alle muslimischen Ärzte und Philosophen. Im Westen galt er lange Zeit als Fürst der Mediziner. Im Orient ist bis heute sein Einfluss auf die Medizin spürbar. Der Name Avicenna und sein Wirken sind überall und zu jeder Zeit in der islamischen Welt, wo Wissen von Vorrang war und ist, zu sehen. Seine Werke, besonders in der Medizin, überragen alle anderen. Sie umfassen über 180 Werke in verschiedenen Wissensbereichen. 15 seiner Werke befassen sich mit Medizin. Das wichtigste ist der Kanon. In der islamischen Welt ist es das meistgelesene Medizinwerk. Der bekannte Historiker Georgi Zeidan schreibt über den Kanon: Es ist ein umfassendes Nachschlagewerk für Medizin und Pharmakologie. Dr. Max Mirhoff nannte den Kanon ein Meisterwerk der Medizin aus der islamischen Welt. In dieser medizinischen Enzyklopädie werden Physiologie, Gesundheit, Krankheiten, Behandlungen und Wirkung von Kräutern auf neuartige Weise beschrieben. In diesem Werk fasst Avicenna theoretische sowie praktische Grundsätze der Medizin zusammen, sodass es bis heute als eines der wichtigen Nachschlagewerke der Medizin gilt. Mirhoff schreibt anderswo über den Kanon: Ende des 15. Jahrhunderts erlebte das Buch in Europa 16 Neuauflagen. Im 16. Jahrhundert waren es 20 Neuauflagen. Die Bedeutung des Buches ist aus diesen Zahlen deutlich ersichtlich. Der französische Arzt, Soziologe und Historiker Gustave Le Bon, 1931 verstorben, kommentierte die Arbeiten von Abu al-Sina. Die Werke von Avicenna wurden in allen wichtigen Sprachen der Welt übersetzt. Für 6 Jahrhunderte waren sie die Ausgangslage und Grundsatz der Medizin. Besonders in den Schulen Frankreichs und Italiens waren ausschließlich diese Bücher zum Medizinstudium zugelassen. Abu al-Sina verstarb mit 58 Jahren. Er wurde in der Stadt Hamedan, ein Zentrum für Wissenschaften in damaligen Zeiten, beigesetzt. Sein Grab befindet sich auf dem Bu al-Sina-Platz im Stadtzentrum Hamedans. 1997 wurde es als Nationaldenkmal unter Schutz gestellt. Das Grabdenkmal besteht aus einem hohen Turm im Stadteingang. Die Anlage wurde auf einem riesigen Felsen des Alwand-Gebirges gebaut. Die Anlage genießt eine ruhige, spirituelle Ruhe. Der Turm besteht eigentlich aus 12 soliden Säulen, die in einer konischen Kuppel enden. Das ursprüngliche Bauwerk stammt aus der Zeit der Qajaren. 1951 hat der Bund Nationaler Denkmäler zum 1000-jährigen Geburtstag Abu al-Sinas beschlossen, ein neues Bauwerk zu errichten. Plan und Architektur wurden von dem Ingenieur Hushang Sehun nach dem Stil der Epoche, in der Abu al-Sina selbst lebte, entworfen. Dabei bediente sich der Architekt der Architektur des ältesten islamischen Baudenkmals, nämlich des Gombad-e-Korvus-Turmes in der gleichnamigen Stadt.
Das Grabmal von Avicenna ist eine Mischung der altpersischen und der nachislamischen Architektur in Iran. Der Einfluss des traditionellen Architektur Irans ist deutlich zu beobachten. Der Turm ist inspiriert vom Gumbad-e-Korbus-Turm. Die Grünanlage repräsentiert iranische Gärten. Die Wasserfontänen zeigen die traditionellen Badehäuser mit Fassaden und Felsengestein, die vom Granit des Alwand-Berges gewonnen wurden und die antiken Paläste Irans darstellen. Die neue Grabstätte wurde 1954 fertiggestellt. Der südliche Saal wird heute als Münzen-, Ton-, Bronze- und Fundstücken-Museum benutzt. Die Ausstellungsstücke stammen aus Jahrtausenden vor Christus und aus der nachislamischen Zeit. Im nördlichen Saal ist eine Bibliothek mit 8000 handgeschriebenen und gedrückten iranischen und ausländischen Büchern eingerichtet. In einigen Pavillons sind Werke Avicennas und weiterer Dichter und Gelehrten aus Hamedan ausgestellt. Ein Garten umgibt in einem Halbkreis das Grabmal. Im östlichen Flügel befindet sich eine Statue von Avicenna mit einem Buch in der Hand. Wenn man die Grabstätte betritt, ziehen die 12 Säulen sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Das Grab befindet sich im Zentrum dieser Säulen. Ein Marmorstein bildet den Grabstein. An den Innenwänden oben sind auf 40 Marmortafeln 20 Verse aus der bekannten Enie-Kasside in Schönschrift eingearbeitet worden. Bei den Versen handelt es sich um Gedichte von Avicenna über Philosophie. In feinster literarischer Manier schildert er in den Versen die Stationen des menschlichen Geistes und die Verbindung mit dem physischen Körper. Die spirituelle Atmosphäre verstärkt die Wirkung dieser Zeilen auf jeden Besucher. Es ist angebracht, auch über den bekannten Dichter und Mystiker aus dem 11. christlichen Jahrhundert, Baba Taher Orian, etwas zu berichten. Baba ist die Bezeichnung für Weisen. Orian bedeutet entblößt und nackt. Damit wird gemeint, dass er sich von allen materiellen Bindungen freigemacht hat. Baba Taher gehört zu den bekanntesten Dichtern von Zweizeilern. Seine Gedichte im Dialekt der Loren gesprochen haben nach dieser langen Zeit ihren Reiz nicht verloren. Von Baba Taher sind auch andere Gedichte erhalten geblieben. Seine Gedichtsstücke Ghazalen, seine Aphorismen in Arabisch und sein Buch Schicksal zählen zu seinem Lebenswerk. In seinen arabischen Aphorismen schildert er seine mystischen Gedanken, seine Andacht und die Freude, Liebe und Enthusiasmus. Insgesamt sind es 420 mystische Gedankenzüge in 50 Kapitel. Sie werden mit Behandlungen verschiedener Themen abgeschlossen. Seine Grabstätte im Norden der Stadt Hamedan wurde immer wieder renoviert. Ursprünglich stammt sie aus dem 6. Jahrhundert nach der Hedra. Es ist ein achteckiges Ziegelsteingebäude. In der Herrschaftszeit von Reza Shah stand hier noch ein anderes Ziegelsteingebäude. Bei Renovierungsarbeiten fand man eine türkisfarbene Kachel aus dem 7. Jahrhundert nach der Hijra. Darauf sieht man die Kufi-Schrift und Koranverse. Die Kachel wird im Iran-Bastan-Museum aufbewahrt. Das neue Gebäude wurde 1965 vom Bund Nationaler Denkmäler und der derzeitigen Stadtverwaltung Hamedans gebaut. 1997 wurde es auf die Liste nationaler und historischer Denkmäler Irans gesetzt. Um das Gebäude legte man eine riesige Grünanlage an. Das wär's dann wieder einmal für heute. Wir werden uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit treffen und hören. Khuda Hafiz. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohsen Chavusoglu mit dem Titel Sangye Sabur, das heißt Stein der Geduld.
سنگ صبور غم ها به دیدن یا که خیلی تنها هیچی نمی فهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم مجنونم و دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلیا نمونده از جوانیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوانی پیر شدم پیر تو ای جوانی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش تا قد بیارم نرد باش تنهای بی سنگ صبور خونه ی سرد و زود و خور توی شبات ستاره نیست اگر بیای همون جوری که بودی کمی یارم حسود و از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بی خوده
اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی ازش بامید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید. تنهای بی سنگ زبور، خونه سرد و تکور، توی شبات ستاره نیست، مومی و راه چاره نیست، اگر چه هیچ کس نمید، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، تا قد بیار مد باش. تنهای بی سنگ سبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، مومی و راه چاره
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Wie wir beim letzten Mal sagten, weist Imam Sajjad alaihi salam darauf hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und es zugunsten des Menschen ist, diese Rechte zu beachten. Zum Beispiel sagt Imam Sajjad alaihi salam über das Recht der Zunge: Das Recht deiner Zunge gegenüber dir besteht darin, dass du sie vom Hässlichen zurückhältst, ihr gutes und nützliches Reden angewöhnst und sie zwingst, höflich und schön zu sprechen. Du sollst sie an überflüssigen und sinnlosen Gerede hindern, damit sie das Schweigen bewahrt, es sei denn, dass es notwendig wird, dass sie spricht und es für diese und jene Welt ein Vorteil ist, dass sie etwas sagt. Die Zunge ist eine Muskelmasse im Mund des Menschen, mit der er schmecken und sprechen kann. Mit diesem empfindlichen Organ kann der Mensch Süße von bitteren und Saures von salzigen Speisen unterscheiden. Aber Imam Sajjad streicht von den verschiedenen Funktionen der Zunge die Funktion des Sprechens heraus. Denn die Zunge hat eine große Bedeutung für die Übertragung von Sinnbegriffen, für Lehre und Erziehung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung. Der Mensch erhält durch das Gespräch, durch Frage und Antwort die notwendigen Informationen über Angelegenheiten und kann auf diese Weise seinen Geist vertiefen. In Wahrheit sind Hirn und Denken des Menschen eine Schatztruhe und die Zunge der Schlüssel dazu. Die sprechende Zunge verrät den wahren Rang eines Menschen und deshalb hat Imam Ali alaihi salam dieses Teil des Körpers als großes Zeichen Gottes bezeichnet und als Maßstab zur Bewertung der Persönlichkeit eines Menschen. Er sagt, der Charakter eines Menschen liegt unter seiner Zunge. Der iranische Dichter Saadi sagt in einem Reim: Was ist die Zunge im Mund des Weisen? Sie ist der Schlüssel zur Schatztruhe des Meisters. Doch solange diese Truhe verschlossen bleibt, weiß niemand, dass er hier jemanden vor sich hat, der keinen Trödel, sondern Perlen anzubieten hat. Der Heilige Koran spricht unmittelbar nach dem Hinweis auf die Erschaffung des Menschen von der Wichtigkeit des gesprochenen Wortes. Gott hat uns reich beschenkt, als er uns fähig machte, zu sprechen. In den ersten Versen der Sure Rahman, Sure 55, heißt es: Der barmherzige Gott hat den Koran gelehrt und den Menschen erschaffen und ihn gelehrt, etwas darzulegen. Der Koran deutet darauf hin, dass die Art und Weise, wie ein Mensch von seiner Sprechfähigkeit und damit von seiner Zunge Gebrauch macht, Hinweise auf sein Wesen liefert. Wir erfahren in der Sure 12, dass Josef nicht über die Annäherungsversuche der Sulaycha, der Gemahlin des ägyptischen Herrschers, spricht und darüber schweigt. Josef wird unter Verdacht des Ehebruches ins Gefängnis geworfen. Aber später stellt sich heraus, dass nicht er, sondern Sulaycha einen Ehebruch hat begehen wollen. Sein Anstand und Schweigen werden belohnt. Der König vertraut ihm und verleiht ihm einen hohen Posten.
Es manchmal angebracht ist zu schweigen, wird in anderen Situationen das Sprechen empfohlen. In einem Prophetenwort heißt es: Sprecht, damit man euch kennt. Außerdem fordert der geehrte Prophet des Islams, der Anweisung Gottes im Koran folgend, die Menschen auf, freundlich und höflich miteinander zu sprechen und geeignete und schöne Wörter zu benutzen. Ein wichtiger Punkt hinsichtlich Zunge und Sprache ist die Art zu sprechen und die richtige Benutzung dieses Sprechorgans. Durch Benutzung geeigneter Worte kann dieses kleine Organ im Mund uns zum Glück verhelfen und durch unpassende Worte umgekehrt uns Schande bereiten. Als Luqman der Weise noch als Leibeigener diente, befahl sein Herr: Bring mir das beste Stück vom Schaf. Luqman brachte Herz und Zunge. Am nächsten Tag wollte sein Herr das schlechteste Stück vom Schaf haben. Wieder brachte Luqman ihm Herz und Zunge. Da fragte ihn sein Herr: Warum hast du mir gestern und heute beides Mal Herz und Zunge gebracht? Wie können diese zugleich die besten und schlechtesten Teile eines Körpers sein? Luqman antwortete: Wenn Herz und Zunge rein sind, so sind sie das Allerbeste, und wenn sie besudelt und unrein seien, das Allerschlechteste. Durch die Zunge kann Schlechtes und Gutes verbreitet werden. Wenn jemand gut und freundlich zu reden versteht, zeigt dies sein Niveau, und wenn er übel redet und schimpft, ebenso. Imam Sajjad gibt im Umgang mit der Zunge und Beachtung ihrer Rechte folgenden guten Rat: Der Mensch soll die Würde der Zunge bewahren und sie nicht im unangebrachten Worten und Schimpfwörtern verschmutzen. In den Überlieferungen heißt es: Einmal kam ein Schwein in die Nähe des Propheten Jesus. Jesus sagte zu dem Tier: Geh in Frieden deiner Wege. Da wunderten sich seine Begleiter und meinten: O Jesus, ihr sprecht zu einem Tier wie ein Schwein auf diese Weise? Jesus aber antwortete: Ich mag kein unschönes Wort über meine Zunge kommen lassen. Ein angemessenes gutes Wort bringt Segen und hat große Wirkung auf das Leben eines Menschen. Imam Sajjad sagt nämlich über die Wirkung einer Sprechweise: Eine schöne Sprechweise lässt Besitz und Reichtum wachsen, steigert den täglichen Unterhalt und verschiebt den Tod. Dank ihr wird der Mensch von seiner Familie geliebt und dank ihr wird er ins Paradies einkehren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.